Ich möchte euch bitten, Offenbarung aufzuschlagen. Alle sieben Teile in der Offenbarung, die etwas da sagen, haben ein Anliegen, uns Christus vorzustellen in all seiner Herrlichkeit. Das ist eigentlich das Buch der Offenbarung. Und von daher, dieses komplizierte Buch ist gar nicht so kompliziert. Es ist eigentlich sehr einfach. Also wenn man es auf das eigentliche runterbricht, es ist die Herrlichkeit Jesu, der Sieg Jesu über Sünde, Tod und Teufel. Das ist die Geschichte oder die Botschaft der Offenbarung. Die wird natürlich in Bildern und gigantischen Bildern erzählt und diese Bilder sind nicht immer einfach zu verstehen und sind manchmal sehr düster. Aber letztendlich ist es nicht so düster, wie es auf den ersten Blick scheint. Da wird einfach die Herrlichkeit Jesu dargestellt. Und in dem ersten Puzzleteil, das sind Kapitel 1 bis 3, wird gezeigt, dass Jesus Christus in der Mitte der Gemeinde ist. Er ist das Zentrum der Gemeinde. Und dass er seine Gemeinde liebt, dass er sie erlöst hat, dass er für sie einsteht, dass er sie heiligt und dass er sie reinigt, weil sie noch nicht ohne Runzeln und noch nicht ohne Fehler und noch nicht ohne Tadel ist. Und letztendlich, dass er sie aber dahin bringt. Und der Rest der Offenbarung zeigt, auf welchem Weg er das tut eigentlich. Und dass nichts, keine Pforten der Hölle sie überwinden kann. Das heißt, es gibt nichts, was dieses Projekt stoppen kann. Das ist so gewaltig. Weder Mensch, noch Engel, noch Gewalten, noch Tod, nichts kann dieses Projekt Jesu, die Gemeinde Jesu zu bauen, die Braut zu bauen, sie darzustellen. Er ist eine wunderschöne Braut, dass nichts dem schaden kann, dazwischen kommen kann. Und das ist die gute, gute Nachricht. Und in diesem Zusammenhang haben wir etwas gelesen, ich möchte euch vorlesen, ab Kapitel 1, Vers 7. Da heißt es, siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben. Und wehklagen werden seinetwegen alle Stämme der Erde. So, das ist mein Ausgangstext. Hier ist es was von die Rede von einer Wolke. Darum habe ich vorhin gesagt, ich werde heute über die Wolken predigen. Aber nicht über die Wolken, sondern über Jesus. Siehe, er kommt mit den Wolken. Er, das ist Jesus, und er mit den Wolken. Wieso kommt er mit den Wolken? So, wie können wir das uns verstehen? Kommt dann so ein Sturm? So können wir jeden Tag gerade Jesus erwarten, gell? Jedes Mal, wenn die Wolken kommen, ist er vielleicht dabei. So, was hat es mit diesen Wolken eigentlich auf sich? Und warum spricht die Bibel, dass er mit den Wolken kommt? Wenn ihr in der Offenbarung Kapitel, da waren wir gestern auch noch einmal, Kapitel 14 aufschlagt, Vers 14, kann man sich gut merken, Offenbarung 14, Vers 14, da tauchen diese Wolken noch einmal auf. Auch da ist die Rede von seiner Wiederkunft und die Rede davon, dass er die Seinen nimmt und holt zum ewigen Leben und nicht die Seinen, die Ungläubigen, dann zum ewigen Gericht. Das ist dann der Abschnitt und dann heißt es Vers 14, und ich sah und siehe eine weiße Wolke und auf der Wolke saß einer gleich einem Menschensohn. Und dieser eine, der aussah wie ein Menschensohn, ist Jesus Christus. Auch hier kommt er in einer Wolke. Und das heißt, und er saß auf einer Wolke. So, wie können wir das vorstellen? Gibt so eine feste Wolke, so eine stabile Wolke, dann sitzt du so drauf und so bequem und weich. So habe ich mir das früher als Kind vorgestellt. Ja, so cool, oben auf der Wolke ein bisschen laufen da, sind so schmeißen. Was hat es mit diesen Wolken? Wieso muss er auf den Wolken kommen? Um das zu verstehen oder euch das da hineinzunehmen, möchte ich euch ein bisschen Kontextarbeit leisten. Das heißt, wir müssen etwas in der Bibel suchen und forschen und das Verständnis bekommen wir jetzt nicht in der Wissenschaft, weil wir jetzt die Wolken analysieren und uns fragen, wie kann es funktionieren, dass dieser Jesus auf den Wolken kommen kann. Und das ist jetzt auch nicht die Frage, er konnte ja auch auf dem Wasser laufen, also kann auch auf den Wolken laufen. Das ist ja auch nicht der Punkt, sondern was hat das mit diesen Wolken auf sich? Und da möchte ich euch, um das zu erklären, euch in das Buch nehmen, das wir heute Morgen schon gelesen haben, die Apostelgeschichte. Und von daher sind wir gut damit drin. Stefan hat es wunderbar da hineingenommen. Ich bin dir sehr, sehr, sehr dankbar und froh, dass du in dieser Art und Weise die Bibel liest und auch erklärst. Also, Apostelgeschichte Kapitel 1, möchte ich euch bitten aufzuschlagen. Dieser Text und unter anderem gleich noch ein paar andere sollen uns helfen, diese Stelle in der Offenbarung zu verstehen. Die Offenbarung legen wir mit der Schrift aus, also die Bibel mit der Bibel auslegen. Die Offenbarung muss ausgelegt werden, muss verstanden werden und dazu müssen wir die Bibel heranziehen. Die Antworten haben wir in der Bibel selbst, nicht in der Politik, Nicht in den Ereignissen dieser Welt, nicht in der Tageszeitung, nicht im Internet, nicht im Google. Die Antworten zum Verständnis finden wir in der Schrift. Die Schrift gibt uns das Verständnis von den Dingen, die da uns da in so einer herrlichen Weise gezeigt werden. Es gibt ein Ereignis im Kirchenkalender, das ich nach meinem Verständnis, vielleicht irre ich mich, aber am wenigsten beleuchtet und am wenigsten verstanden wird. Es gibt Feste, die wir als Gemeinde feiern. Und das ist gut, dass wir die Gelegenheit haben und dass der Staat uns freigibt. Alles wunderbar, ich liebe Feste, abgesehen von lecker Essen und all das und Gemeinschaft. Aber allein, das ist eine gute Gelegenheit, sich daran zu erinnern und den Kindern beizubringen, was feiern wir eigentlich. So hat Jesus auch Feste gegeben. Passafest und Laubhüttenfest, all diese Feste müssen sie feiern, sollten sie feiern und fröhlich sein und essen und trinken. Pädagogisch sehr wertvoll. Dann auch die Lehre geht durch den Magen. Bei Jesus immer wieder am Tisch hat er gelehrt und man hat ihn sogar verrufen als ein Fresser und Säufer. So bin ich in einer guten Gesellschaft. Also kein Problem. Und von daher, es gibt so Feste, wir haben Feste und Weihnachten. Was feiern wir an Weihnachten? Die Geburt Jesu ist klar, oder? Das ist natürlich eine dumme Frage, es ist so wie 1 mal 1 und jeder weiß. Und dann, also die Geburt Jesu ist, Gott wird Mensch. Und dann haben wir Ostern. Was feiern wir Ostern? Zuerst Karfreitag. Die Kreuzigung Jesu, die Passion Jesu, Kreuzigung. Und dann Ostern, die Auferstehung. Pfingsten, was feiern wir da? Es kommt des Heiligen Geistes, Gründung der Gemeinde. Also das sind, ich denke, diese Dinge sind recht klar. Und aber was ist Himmelfahrt? Vatertag. okay. Vatertag. So weit weg ist es gar nicht, wenn wir das gleich anschauen. Aber was hat es mit dieser Himmelfahrt Jesus zu tun? Lesen wir ab Vers 10. Das geht zum Vater, deswegen sage ich, so weit ist es gar nicht entfernt. Das sind wichtige Ereignisse, auch Himmelfahrt ist eigentlich ein absolut wichtiges, heilsgeschichtliches Ereignis. Vielleicht klingt das arrogant oder vielleicht traue ich das uns nicht so viel zu, aber ich meine, dass dieses Ereignis und dieses Fest einfach zu kurz kommt. Wir begehen es nicht in diesem, weil wir vielleicht nicht genau wissen, was ist da eigentlich geschehen. Ja, Jesus ist in den Himmel gegangen, fertig. Was ist da geschehen? Das hat was mit den Wolken zu tun. Darum möchte ich mit euch das kurz anschauen. Lesen wir ab Vers 10 erstmal und dann nehme ich euch da ein bisschen hinein. Und als sie gespannt zum Himmel schauten, wie er auffuhr, siehe, da standen 2 Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die auch sprachen, Männer von Galiläa, was steht ihr und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Wird so kommen, wie ihr habt hingehen sehen. Ja, wie ist er in den Himmel gegangen? Schaut mal, Vers 9. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Blicken emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. So, das ist Himmelfahrt. Er spricht zu ihnen, auf einmal kommt eine Wolke, die war so fest, so stabil, dass sie so unter den Füßen Jesu kam. Nee. Und dann wurde wie ein Lift, wie im Aufzug, so emporgehoben und die dachten, Mensch, was passiert hier denn? Das ist erstaunlich, wie kann die Wolke Jesus halten? Und sie staunten da und standen stundenlang da und überlegten, wie funktioniert das, eine Wolke einen Menschen hochbringen kann, Jesus da. Das ist nicht das, warum sie da so staunten. Ich möchte euch versuchen, da ein bisschen hineinzunehmen. Nicht, dass ich meine, ihr wisst diese Dinge nicht, vielleicht etwas tiefer zu gehen, ein bisschen da mit mehr Licht in dieses Ereignis zu geben. Dieses Ereignis, was wir haben, steht in der Apostelgeschichte. Um wen geht es in der Apostelgeschichte? Voll gut. All die das Wochenende durchgemacht haben, haben das schon 1000 Mal gehört. Aber es ist so gut, dass es sitzt. Es ist nicht die Geschichte der Apostel nur nebenbei. Es ist nicht die Apostelgeschichte. In der Apostelgeschichte, wie viele Apostel finden wir da? Hauptsächlich 2. Petrus und Paulus später, genau. Und dann hatten wir etwas von Johannes. Wir wissen, dass er einfach dabei war. So, und dann hören wir etwas noch von Jakobus, der den ersten Märtyrer gestorben ist. Das war's. Und wir lernen etwas über Matthias, der nachgewählt worden ist. Von den anderen Aposteln kriegen wir nichts mit. Philippus? Ja. Aber das sind ja keine Apostel. War kein Apostel. Nein, war ein Diakon. Und also von daher, wir haben schon etwas von den Aposteln, aber es ist nicht in dem Sinne die Geschichte der Apostel. Ich würde sogar sagen, es ist auch noch nicht mal in erster Linie die Geschichte des Heiligen Geistes. Es ist Folgendes. Apostelgeschichte 1, Vers 1. Den ersten Bericht, schreibt Lukas, habe ich verfasst. Welcher erste Bericht war das? Das Lukas-Evangelium. Apostelgeschichte ist ein Doppelwerk. Apostelgeschichte und Lukas-Evangelium ist eigentlich eine Geschichte mit zwei Bändern. Ein Buch mit zwei Bändern. Gehört zusammen. Und dann sagt Lukas, den ersten Bericht habe ich verfasst, Theophilus, von allem, was Jesus angefangen hat zu tun und zu lehren. So, was ist dann die Apostelgeschichte? Die Fortsetzung. Und von was die Fortsetzung? Von Jesus, was er jetzt tut und lehrt. Das ist Apostelgeschichte. Er sagt, den ersten Bericht habe ich geschrieben. Wie hat das Ganze begonnen? Das ist Lukas Evangelium. Das ist spannend. Da waren wir, Lukas 24. Wie Jesus sie gelehrt hat, was er getan hat und dann später sie unterwiesen hat. Das haben wir uns angeschaut am Wochenende. Und jetzt sagt Lukas, jetzt gucken wir uns an, was er nach seiner Auferstehung weiter tut. Die Apostelgeschichte beschreibt Jesus, und zwar, was er jetzt nach der Auferstehung lehrt und tut. Und jetzt die Frage, was lehrt und tut er? Schaut mal Vers 3. Diesen hat er sich auch, also diesen Aposteln, nach seinen Leiden in vielen sicheren Kennzeichen lebendig dargestellt, indem er sich 40 Tage hindurch von ihnen sehen ließ und über die Dinge redete, die das Reich Gottes betreffen. Also was lehrt er sie? Das Reich Gottes. Was tat er? Gucken wir uns gleich an. Also, was ist Inhalt seiner Lehre gewesen? Er lehrt sie über das Reich. Was ist das Reich? Was ist das Reich Gottes? Seine Herrschaft, seine Macht, seine Herrlichkeit. Was ist die Botschaft also von Jesus? Es geht um das Reich. Und was hat er getan, nachdem er sich lebendig... Lukas sagt, was Jesus angefangen hat, hat was mit seinem Reich zu tun. Und was er jetzt weiterführt, hat auch was mit seinem Reich zu tun. Jetzt. Schaut mal Vers 6. Sie nun, als sie zusammengekommen waren, jetzt gucken wir uns ganz genau, was hat er denn dann mit ihnen da besprochen? Was waren die Fragen? Was musste er sie nochmal korrigieren, Ausrichtung und genau lehren? Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Also, was ist die spannende Frage? Nach dem Reich. Sie fragen, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Er sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erde. Um was geht's hier? Hier bekommen wir die Unterweisung, was Jesus, nachdem er auferstanden ist, jetzt tut und lehrt. Jetzt, das ist übrigens der Schlüsselvers für die ganze Apostelgeschichte, und da kann man sogar die ganze Apostelgeschichte gliedern nach diesem Vers hier. Und jetzt ist Folgendes, was ist Ihre Frage? Wann stellst du das Reich wieder her? Wann beginnt endlich die Herrschaft Gottes, richtig? Das ist Ihre Frage, das ist die spannende Frage. Sie fragen nicht, wann stellst du es her? Also, die Frage ist, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Sie wollen sagen, wann ist das Reich vollendet? Die Frage ist bei denen, wann ist das da? Wann ist es fertig? Wann beginnst du endlich zu herrschen und somit, wann ist das Reich vollendet, wiederhergestellt? So wie bei David oder Salomo, so wann ist dieses Reich mit all den Grenzen und mit all der Herrlichkeit und mit den die Feinde sind weg und wir haben Frieden und alle Nationen kommen zu uns und haben Segen von uns. Das ist ihr Verständnis vom Reich gewesen. Ein buchstäbliches, irdisches, politisches, nationales Reich mit einem Tempel, mit einem Thron, mit einem David Jesus, der auf diesem Thron sitzt und sie wohlmöglich zu rechten und zu linken und dann schön mitzuregieren. Was davon zu haben. Haben sie sogar ihre Mutter davor geschickt. Ihr kennt das, gell? Das ist ihr Verständnis gewesen. Und die warten. Und irgendwie, nachdem er auferstanden, gestorben ist, haben sie gesagt, oh, unsere ganze Träume auf Herrschaft ist vorbei. Dann ist er auferstanden und die sind absolut durcheinander. Und jetzt muss er sie korrigieren. Er belehrt sie über das Reich. Jetzt korrigiert er sie und sagt etwas. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass wir das verstehen. Dann, sonst verstehen wir die Apostelgeschichte nicht und auch die Offenbarung auch nicht. Also er korrigiert sie und er sagt erstens, die Frage von denen ist folgendes. Die Frage, die sie stellen, ist, wann ist das Reich hergestellt? Und die zweite Frage, oder der zweite Punkt ist, was glauben Sie, für wen gilt das Reich? Was erwarten Sie? Für Israel. Sie sagen, wann stellst du, also wann ist es fertig, und zwar für wen? Für Israel. Und diese beiden Punkte behandelt Jesus gleich und erklärt es ihnen. Er spricht etwas über, er spricht von einem Zeitpunkt und er spricht über den Umfang und korrigiert sie. Und das ist wiederum das, was dann in der Apostelgeschichte, und das hat auch mit dieser Wolke zu tun, das werde ich gleich euch erklären, weil das kommt ja unmittelbar danach. Also, er sagt Folgendes. Er antwortet, er sprach aber zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeitpunkte oder Zeiten zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgelegt hat. Also, wann steht euch nicht zuzuwissen? Was steht ihnen nicht zu wissen? Wann es vollendet wird? Aber das heißt nicht, dass Jesus nicht sagt, wann es anfängt. Schaut mal, die sagen, Jesus, wann fängt es an? Wann ist es fertig? Und Jesus sagt, wann es fertig ist, das weiß der Vater allein. Wann es anfängt, sage ich euch gleich. Und zwar, wenn der Heilige Geist gekommen ist, dann werdet ihr meine Zeugen sein. Und zwar, anfangen von Jerusalem und bis ans Ende. Wann geht's los? Wann geht's los? Entschuldigung, wann ist fertig? Wann ist fertig? Jesus sagt, wann es fertig ist, sage ich euch nicht. Ich sage es euch aber, wann es losgeht. Und zwar, wenn der Heilige Geist kommt, dann geht's los. Das ist seine Antwort. Er gibt ihnen nicht den Zeitpunkt der Vollendung, er gibt ihnen den Zeitpunkt des Anfangs. Wartet, bis der Heilige Geist gekommen ist. Wartet, geht noch nicht. Warum? Warum noch nicht gehen? Haben Sie nicht, wurden doch über alles jetzt belehrt? Haben Sie 3 Jahre in die beste theologische Ausbildung bekommen, die Sie haben können? Warum noch nicht gehen? Das eine, weil der Geist noch nicht gekommen ist, oder? Aber war der Heilige Geist nicht vorher da? Schwebte nicht der Geist Gottes über dem Wasser, als die Schöpfung geschaffen worden ist? Befähigte Gott nicht durch seinen Geist, steht übrigens, die ganzen Richter, das zu tun, was sie taten, oder Josua und Kaleb, dass sie geglaubt haben, oder die Handwerker von der Stiftshütte, dass sie begabt waren zu arbeiten, oder Maria oder Zacharias, all die, die voll des Geistes dann geweissagt haben, der Geist war doch gegenwärtig, kann nicht der Heilige Geist bei der Taufe von Jesu in Gestalt einer Taube, und kam, er war doch da, oder? Wieso sagte der Geist, bis er kommt? Er sagt, wartet, bis ihr die Verheißung des Vaters habt. Er hat gesagt, wenn ich zum Vater komme, werde ich den Geist senden. Warum? Was hat das damit zu tun? Wir haben gestern gelernt, dass Jesus regiert und wird vorgestellt als ein Lamm mit 7 Hörnern und 7 Augen. Und was sind diese 7 Augen gewesen? Wer weiß es noch? Die 7 Geister Gottes. Und was sind die 7 Geister Gottes? Die Umschreibung für den Heiligen Geist. Und wer hat das? Jesus. Wisst ihr, durch was Jesus seine Herrschaft ausübt auf dieser Erde? Durch seinen Heiligen Geist. Was ist noch nicht passiert? Warum mussten sie warten? Jesus ist noch nicht in den Himmel. Jesus hat sich noch nicht auf den Thron gesetzt, hat noch nicht die Gabe des Heiligen Geistes vom Vater bekommen, mit dem er die Herrschaft über die ganze Erde ausübt. Er hat sich noch nicht auf den Thron gesetzt. Wartet, bis ich mich auf den Thron setze. Wartet, bis ich die Herrschaft bekomme. Wartet, bis ich gekrönt werde. Und wenn ich gekrönt werde und die Gabe des Heiligen Geistes empfangen habe, werde ich sie aussenden. Und dann ab geht's. dann geht in die ganze Welt. Denn mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und ich werde bei euch sein alle Tage bis ans Ende der Welt. Aber wartet noch, ich bin noch nicht auf dem Thron. Mich hat der Vater noch nicht gekrönt. So lange dürft ihr noch nicht gehen. Erst wenn ich auf dem Thron sitze. Wann hat sich Jesus auf den Thron gesetzt? Das ist Himmelfahrt. Himmelfahrt ist die Krönung Jesu als den König der Könige, der Fürst der Könige der Erde. Jetzt, das ist die erste Frage. Die haben gefragt, wann ist es fertig? Ich sage euch nicht, wann es fertig ist, ich sage, wann es losgeht. Wenn ich mich auf den Thron gesetzt habe, dann geht's los. Zweitens, sie sagen, ja, wann richtest du das Reich für Israel wieder her? Sie denken an ein politisches, nationales, geografisches Reich. Und Jesus sagt, gibt ihnen eine Antwort. Und er sagt, nicht für Israel allein, sondern für Israel und auch für die Nationen, denn wenn der Geist kommt, wenn ich mich auf den Thron gesetzt habe und den Heiligen Geist gesandt habe, dann werdet ihr meine Zeugen sein, die Zeugen meiner Herrschaft, die Zeugen meines Reichs, und zwar anfangen von Jerusalem. Und dann das Ganze geht nach Judäa und von Judäa nach Samaria. Es wird sich immer mehr entfernen, das sind immer mehr Mischvölker. Und von Samaria geht es bis ans Ende der Welt. Mein Reich ist nicht begrenzt auf ein Land. Mein Reich ist nicht begrenzt auf einen Berg. Mein Reich ist nicht begrenzt auf eine Nation. Mein Reich ist nicht begrenzt auf ein politisches. Mein Reich ist ein ewiges Reich. Mein Reich ist ein himmlisches Reich. Mein Reich besteht in Ewigkeit. Ihr habt ein falsches Verständnis vom Reich, sagt Jesus. So. Das ist, was die Apostelgeschichte sagt. Nachdem Jesus auferstanden, muss er erstmal korrigieren. Die Dinge über das Reich, die haben in ihrem Verständnis Alten Testaments, national, politisch, irdisch gedacht, materiell. Und Jesus korrigiert, sagt, nee. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, so würde das Ganze hier ganz anders laufen. Aber mein Reich ist nicht von dieser Welt. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Fleisch und Blut können mein Reich nicht. Aber wenn Fleisch und Blut nicht erben können, das bedeutet, dann ist es nicht fleischlich. Das heißt, das ist nicht irdisch. Das heißt, es ist nicht von dieser Welt. Das ist sein Reich. So, das nimmt uns hinein. Also, da kommen wir her. Jesus also sagt, wenn ich mich zu Rechten des Vaters gesetzt habe und der Geist gekommen ist, dann geht's los. Schlag mit mir Apostelgeschichte Kapitel 2 kurz auf. Ich habe die Zeit vergessen. Dass ich nicht mehr weiß, wo wir sind. Apostelgeschichte 2, schaut mal ab Vers 32. Petrus erklärt Pfingsten. Der Heilige Geist kommt, die Phänomene finden statt und alle sind verunsichert und sagen, was ist hier los? Petrus erklärt uns wie. Schaut mal. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind. Nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, hat er diesen ausgegossen, was ihr seht und hört. Denn nicht David ist in den Himmel hinaufgefahren, er sagt aber selbst, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Das ganze Haus Israel wissen nun zuverlässig, dass Gott ihn, nämlich Jesus, sowohl zum Herrn, das heißt Messias, Christus, König, als auch zum Christus gemacht hat. Diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Gott hat ihn zum Herrn und Christus gemacht. Freunde, woher wissen wir, dass Jesus im Himmel angekommen ist? Woher können wir sicher sein, dass er sich hingesetzt hat und angefangen zu regieren? Wart ihr dabei? Habt ihr es gesehen? Wart ihr zufällig im Himmel? Sag, oh, heute zufällig bin ich vorbeigelaufen. Zack, habe ich es gesehen. Die Wolke hat nicht geklappt, gell? Ja, bei mir auch schwergewichtsmäßig, das war. Ja, woher wissen wir das? Das ist Pfingsten. Pfingsten ist der Beweis, Jesus hat die Herrschaft angetreten. Das ist Pfingsten. Er ist angekommen, denn wenn er nicht angekommen wäre, hätte er den Heiligen Geist nicht gekriegt. Wenn er nicht gekriegt, hätte er nicht ausgegossen. Weil er aber ausgegossen ist. Warum kam der Heilige Geist? Weil wir so gebetet haben, weil die Jünger so gebetet haben und gesagt, komm, Heiliger Geist, komm. Der Heilige Geist kam aus einem Grund, weil Jesus sich zu Rechten gesetzt hat. Wisst ihr, aus welchem Grund werden wir gerettet? Weil wir was getan haben? Sondern weil Jesus was getan hat, richtig? Genauso, was glaubt ihr, warum kommt der Heilige Geist? Weil wir was getan haben? Weil Jesus was getan hat. Es ist Gnaden. Es ist sein Werk. Es ist seine Herrschaft. Es ist seine Vollmacht. Es ist der beste Beweis. Er ist angekommen. Er hat die Herrschaft angetreten und übt sie aus. So, gehen wir wieder zu Kapitel 1. Also, das ist der Anmarschweg. Hier geht es um sein Reich, es geht um seine Herrschaft. Und die Himmelfahrt ist die Krönung. Der Himmelfahrt ist, Jesus macht sich jetzt auf den Weg, jetzt geht es zu der Krönungsfeier. Das ist Himmelfahrt. Die Krönung Jesu als König der Könige. Ist das ein gutes Fest? Ein wichtiges Fest? Sollten wir das ein bisschen anders feiern? Also flüchtig, Vatertag, mit einem Wägelchen. Ja? Das ist gewaltig. Es geht um Jesus und dass er König der Könige wird. Herrlich. Was hat es also mit dieser Wolke zu tun? Vers 9. Und als er das gesagt hatte, also als er ihnen gesagt hatte, Freunde, wenn der Geist kommt, dann geht meine Herrschaft los. Dann heißt es, und als er das gesagt hatte, wurde er von ihren Blicken emporgehoben und eine Wolke nahm ihn einen Augenblick. Warum kam dann eben diese Wolke? Was hat es mit dieser Wolke zu tun? Um das Verständnis dafür zu bekommen, und ich bin mir sicher, hier geht es nicht um eine wirkliche so eine Wolke, die wir hier haben, eine Gewitterwolke. Wo müssen wir suchen? In der Bibel. Wo könnten wir anfangen? Ah, noch weiter zurück. Ja, Mose ist gut. Also immer am Anfang der Bibel anfangen. So, das ist eine Geschichte und wir müssen nicht weit lesen. Woher kennt ihr Wolken in der Bibel? Exodus. Wo finden wir deine Wolke? Die Wolkensäule und also die Feuersäule und die Wolkensäule. Das ist das Gleiche. Bei Nacht sah es wie Feuer aus, bei Tag sah es wie eine Wolke aus. Und wisst ihr, wer diese Wolke war? Das ist so wunderbar. Das lesen wir alles später bei Paulus, wo er von diesen Dingen redet. Aber jetzt, wir finden sogar die Wolke noch einmal vorher, bevor sie dann in der Wüste waren, als sie aus Ägypten herausgezogen sind und Gott sie direkt zum Schilfmeer führt. Und dann kommen die Ägypter und wollen sie töten. Wisst ihr, was dann passiert? Kommt eine Wolke und stellt sich zwischen Israel und Ägypter. Schlagt mit mir auf, lass uns ein, zwei von diesen Stellen lesen. 2. Mose 14. Das heißt, wir brauchen jetzt ein biblisches Verständnis von der Wolke. Wenn wir da Klarheit haben, glaub mir, das ist, also für mich ist das wunderbar. Dann wird es so, oh, dann verstehen wir, was es bedeutet, dass Jesus an der Wolke in den Himmel gegangen ist. Dann verstehen wir, was in der Offenbarung heißt, wie er kommen wird. Dann diesen Weg muss man gehen, damit Offenbarung 1 dann deutlich wird. Also 2. Mose, ganz kurz, 14. Freunde, wenn es zu heiß oder es zu langweilig wird, dann meldet euch. Versuche ich es abzukürzen. 2. Mose 14. Da sind wir beim Auszug. 14, ich habe mir aufgeschrieben, Vers 20. Ich hoffe, dass... Ja, 2. Mose. So, genau. Also, lesen wir ab Vers 18 vielleicht. Dann sollen die Ägypter erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich mich am Pharao, an seinem Wagen und Männern verherrlicht habe. Und der Engel Gottes, der vor dem Herr Israel herzog, brach auf und trat hinter sie. Und die Wolkensäule vor ihnen brach auf und stellte sich hinter sie. Also die Wolkensäule ist was? Der Engel Gottes. So, die Herrlichkeit Gottes. Wie wird das gelesen? Das heißt, was passierte hier? Diese Wolke hat etwas gemacht. Was hat sie gemacht? Sie hat die einen beschützt, die anderen ferngehalten. Was hat sie noch gemacht? Da geschah etwas, dass denen nicht näher kommen. Sie konnten nicht einfach dadurch. Sie konnten sich nicht nähern. Da war die Herrlichkeit Gottes dazwischen. Das bedeutet auch, das ist zu einem Schutz. Es war auch dann ein Sichtschutz. Das heißt, sie konnten nicht sehen, was da passiert, dass die gerade durch das Meer gehen. Sie konnten sich nähern. Das ist wie eine gewisse Trennung zweier Welten, ist diese Wolke. Das nehmen wir mal einfach mal aus diesem ersten Text mit. Dann kommen wir eben zum zweiten Text. Und das ist, was du gesagt hast, diese Säule, die Feuersäule, und die Wolken, die das, das finden wir in mehreren Stellen. In 2. Buch Mose, da geht diese voran, da geht sie mit, die Wolkensäule erhebt sich, das Volk erhebt sich, die bleibt stehen, dann bleiben sie da. Was ist diese? Das ist die Gegenwart des Herrn. Das lest ihr in 2. Mose 40. Vielleicht. Ich gebe einfach ein, zwei Stellen aus der Fülle, die da ganz oft im Alten Testament vorkommen. 2. Mose 40 ab Vers 34. Und da bedeckte die Wolke das Zelt der Begegnung. Und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Also was ist die Wolke? Die Herrlichkeit des Herrn. Die Gegenwart Gottes in dieser Wolke. Da, wo diese Wolke war, da finden wir die Herrlichkeit des Herrn. Die taucht zwischendurch übrigens noch einmal auf, als die am Berg Sinai ankommen. Und der ganze Berg in einer Wolke. Und die Herrlichkeit des Herrn kam und da geschah Blitze und Stimmen und Donner. Die Gottes Gegenwart ist diese Wolke. Und dann heißt es, betretet nicht den Berg. Gott ist da, ihr werdet sterben. Nicht mal ein Tier darf es tun. Ihr seid unrein, Gott ist da. Das heißt, die Wolke symbolisiert die Gegenwart, die Herrlichkeit des Herrn. Die beste Zusammenfassung davon findet ihr in Hesekiel. Ich spare mal mit die vielen Bibelstellen nicht mal aus und ich gebe euch die beste Zusammenfassung von dieser Wolke. In Hesekiel Kapitel 1. Hesekiel hat eine Schau, eine Prophetie. Vielleicht habt ihr es mal gelesen. Er sieht nämlich, da sind so eine Schau, da sind Räder und verschieden mit Augen und all in Kapitel 1 bekommt er Gott zu schauen in seiner Herrlichkeit. Und Vers 4, Kapitel 1, Vers 4. Und ich sah und siehe, ein Sturmwind kam vom Norden her, eine große Wolke und ein Feuer, das hin und her zuckte, und Glanz war ringsum um sie her. Und aus seiner Mitte, aus der Mitte des Feuers, strahlte es wie das Funkel glänzendes Metall und so weiter. Also er sieht, er bekommt die Vision und was sieht er? Eine Wolke. Und in Vers 28 fasst er zusammen, was er gesehen hat. Wie das Aussehen des Bogens, der am Regentag in der Wolke ist, so war das Aussehen des Glanzes ringsum. Das war das Aussehen des Abbildes der Herrlichkeit des Herrn. Das heißt, die Wolke ist das Abbild der Herrlichkeit des Herrn. Ist die Wolke die Herrlichkeit des Herrn? Ist die Wolke? Nein. Es ist das Abbild, ein Bild für die Gegenwart, für die Herrlichkeit Gottes. Ich hoffe, könnt ihr mir soweit folgen? So, jetzt gehen wir. Machen wir das? Ja, das machen wir. Wir können jetzt einen kurzen Sprung machen ins Matthäus-Evangelium. Und ihr kennt bestimmt auch die Begebenheiten Matthäus 17 und Berg der Verklärung. Und da sind Petrus, Jakobus und Johannes. Und sie, nachdem sie das, was sie da gesehen haben, wollen sie da Hütten bauen. Was bedeutet, wir wollen hier wohnen bleiben. Das, was wir gerade gesehen haben, war so herrlich. Wir wollen hier nicht mehr weg. Lass uns hier bleiben, bitte. Und was geschah da? Dann kam eine Wolke. Und die Herrlichkeit des Herrn, Jesus, wurde verwandelt. Und sie haben seine eigentliche Herrlichkeit gesehen. Und nachdem sie das gesehen haben, hat der Vater gesagt, das ist mein lieber Sohn, auf ihn sollt ihr hören, das ist er. Und nachdem sie das gesagt haben und Mose und Elia, die übrigens nicht geschlafen haben, sondern mit ihm geredet haben, sonst hätten sie nicht mit ihm reden können, sagen sie, wir wollen hier bleiben, wir haben etwas gesehen, sogar dass Jesus sagt es erst dann, wenn ich wieder auferstanden bin, vorher dürfte das niemanden verraten, es ist noch ein Geheimnis. So herrlich war das. Und jetzt gehen wir in die Apostelgeschichte 1. Was geschah da? Was geschah an Himmelfahrt? Warum kam da eine Wolke? Weil die Herrlichkeit des Herrn selbst Jesus abgeholt hat. Die Herrlichkeit des Herrn, Gott kam in seine Herrlichkeit herab und sagte, Sohn, es wird Zeit. Es wird Zeit für die Krönung. Und das war so herrlich. Die standen nicht da und dachten, Mann, wie geht es, dass er auf einer Wolke stand? sondern sie standen da und haben gestaunt über diese Herrlichkeit, die gleiche Herrlichkeit, die im zweiten Buch Mose erschien, die gleiche Wolke, die dann dem Volk Israel voranging, die gleiche Wolke auf dem Berg der Verklärung, die gleiche Wolke war da. Könnt ihr euch vorstellen, warum sie nicht gehen wollten? Da mussten Engel kommen und sagen, husch, 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 geht wieder, es ist so schön hier. Hier ist die Herrlichkeit des Herrn, wir wollen hier bleiben. Nein, ihr müsst Zeugen sein, hat er doch euch gesagt. Spricht davon überall, erzählt von dieser Herrlichkeit, bleibt nicht hier. Und dann sagt er etwas, denn er wird wiederkommen, dazu gleich noch. Was faszinierte sie, was geschah? Ich möchte euch noch einmal ins Alte Testament nehmen. Bibellesen ist wie eine Ziehharmonika, man muss immer so, und in dieser Bewegung kommt Musik, da kommt das Schöne dabei raus. Geht mal mit mir in Buch Daniel. Geht mal in Daniel Kapitel 7. Oh, das ist gewaltig, was da steht. So, jetzt muss ich das finden, gell? Mir Segel Daniel. Also, jetzt habe ich's. Ihr auch? Ich habe mit Absicht so lange geblättert, bis ihr das auch habt. Seite bei mir 1097 in der Elberfelder revidierten. Ansonsten Daniel nach Hesekiel, könnt ihr ihn finden. Daniel Kapitel 7. Ein gewaltiges Buch, auch das ist herrlich, auch das ist ein wesentlicher Schlüssel zum Verständnis der Offenbarung. Wir belassen es bei Vers 13 bis 14. Vers 1 bis 8 werden uns Tiere ebenfalls vorgestellt, die wir dann in der Offenbarung auch uns begegnen. Aber jetzt Vers 13. Ich schaute in der Vision der Nacht. Und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen. Und er kam zu dem Alten an Tagen. Und man brachte ihn vor ihn. Und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben. Und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Und sein Königtum so, dass es nicht zerstört wird. Daniel sieht was? Es kommt einer mit den Wolken des Himmels. Also in der Apostelgeschichte ist keine normale Wolke. Es war eine Wolke des Himmels. Das heißt, die Herrlichkeit Gottes. Und was geschah? Er wurde gebracht, wohin? Zu Gott, dem Schöpfer. Und was hat er bekommen? Alles, den Thron, die Herrschaft und die Macht. Über was? Über wen? Über Israel. Steht das über Israel? Versteht ihr? Über alle Völker und alle Nationen und alle Sprachen. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft. Wann geschah, was prophezeit Daniel, wann wird das geschehen? Wenn der Sohn des Menschen auf Wolken in den Himmel geht. Als die Jünger da standen und auf einmal die Wolke kommt des Himmels und Jesus empor. Wisst ihr, was da geschieht, was sich da vor ihren Augen erfüllt? Daniel 7. Daniel 7. Und sie wissen jetzt beginnt das Reich. Und nicht nur für Israel. Anfangend, ja, aber alle Völker und alle Nationen und alle Sprachen. Hat er das nicht ihnen gesagt? Geht hin in die ganze Welt. Nicht nur zu Juden, überall, auch zu ihnen, überall. Das ist doch gewaltig. Das ist Himmelfahrt. Himmelfahrt ist die Erfüllung von Daniel 7. Himmelfahrt ist die Krönung Jesu. Himmelfahrt ist der Antritt der Herrschaft Jesu. Jetzt habt ihr noch ein, zwei Minuten. Jetzt zurück zur Apostelgeschichte. Jetzt noch zwei Leckerbissen, zwei Lollis. So, die Belohnung für das Durchhalten. Jetzt lasst mich euch auf zwei, drei Dinge hinweisen. Also, sie stehen da und sehen diese Herrlichkeit. Die sehen, wie sich das alles gerade erfüllt, die Schrift. Und sie wollen da nicht weg. Und dann kommt ein Engel. Und schauen wir mal, was er sagt. Und als sie gespannt zum Himmel, und jetzt wichtig, auf Worte achten. Als sie zum Himmel schauten. Also haben sie das gesehen? Freilich. Vers 10. Sie haben das gesehen. War das heimlich? War das so unsichtbar? War das irgendwie? Nur nebenbei. Warum musste das so geschehen? Ist Jesus nach der Auferstehung mal erschienen und mal weg gewesen? Gell? Er kam doch mal dann, zack, war da und dann war er wieder weg. War sichtbar und unsichtbar. Woher wussten Sie, dass das hier wirklich Himmelfahrt ist? Hätte doch einfach auch wieder weg sein können und dann ein paar Tage später wieder erscheinen. Das geschieht hier, damit absolut klar ist, er ist jetzt nicht für ein paar Tage wieder weg. Hier geschieht wirklich die Krönung. Und das wird deutlich gemacht mit der Wolke des Himmels. Hier geschieht Daniel 7. Ich gehe jetzt nicht für eine kurze zwei Tage, dann komme ich wieder und unterweise euch wieder. Jetzt gehe ich auf den Thron. Das ist jetzt sehr, sehr wichtig, was hier passiert. Und dann, sie sehen das. Sie sehen das mit ihren Augen. Sie schauen da und staunen darüber. Und wie er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern. Und jetzt ist wichtig, was sie sagen. Die sprachen, Männer von Galiläa, was seht ihr? Also sie schauen, ihr und seht hinauf zum Himmel. Sie schauen. Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt, hingehen, sehen. Warum betone ich das Sehen? Er wird so kommen, wie? So wie? So wie er gegangen ist, so wird er kommen. Wie ist er gegangen? Sichtbar als König, aber sichtbar. Die standen da, haben das gesehen. Wie wird er wieder kommen? Sichtbar. Wisst ihr, warum ich das betone? Nicht heimlich, wie es einige lehren. Heimlich. So, das Kommen Jesu lehren manche, geschieht in Etappen. Zuerst kommt er heimlich. Nicht sichtbar. Für die Welt nicht sichtbar. Und dann entrückt er die Gemeinde. Ich glaube an die entrückende Gemeinde, keine Frage. Aber das ist sichtbar. Und dann aber ist er dann für 3,5 Jahre oder 7, je nachdem, ist er im Himmel mit der Gemeinde irgendwo. Und dann kommt er erst sichtbar für die Herrschaft. Die Engel sagen, Freunde, er ist jetzt im Himmel. Er wird kommen. Und wenn er kommt, das werdet ihr sehen. Man muss nicht spekulieren. Niemand muss dann fragen, ja, ist er jetzt da oder nicht? War das schon oder war das schon nicht? Das waren Irrlehrer in Korinth, die gesagt haben, oh, das ist schon passiert. Du hast halt noch nicht erlebt. Keine Angst. Keine Angst. Wenn du in den Gottesdienst kommst, gerade in der Zeitverschiebung und niemand da ist, und denkst, oh, hat Entrückung schon stattgefunden. Bin ich, habe ich es verpasst? Glaub mir, es wird nicht so sein wie manche Romane, ich sage bewusst Romane, es erzählen, dann hängen Rasierapparate da, weil oder führerlose Autos oder Flugzeuge, weil dann die Christen entrückt sind und alle anderen, Flugzeug, weil der Pilot Christ war, entrückt worden ist. Das sind Romane, das ist Science Fiction. Finalreihe, kennt ihr sie? Die zwei Amerikaner. Nichts anderes. Ich ordne es ein bei Star Trek oder Herr der Ringe. Das ist ungefähr die Reihe. Das hat damit nichts zu tun. Die Bibel sagt, er wird kommen. Sichtbar. Wie der Blitz von Ost nach West, sagt Jesus. Es wird absolut sichtbar sein. Nicht heimlich. Glaub mir, nicht nur sichtbar, auch hörbar. Bei dem Schall der letzten Posaune. Das wird keiner übersehen, das wird keiner überhören. Und jetzt eine Frage. Wenn aber Jesus lokal kommt, in Jerusalem, auf einen Berg, und ich bin in Russland, dann kriege ich dann schon mit, dass er, kommt ein SMS? WhatsApp? Heute WhatsApp? Da kriege ich halt meine Freunde sagen, ja Willi, heute gibt es halt Fernseher, da kann man es im Fernsehen verfolgen. Ah, oh, Jesus ist gekommen. Tagesschau. Freunde, ein Ereignis in Jerusalem. Jesus ist auf dem Ölberg angekommen. Jetzt Offenbarung. Jetzt endlich Offenbarung, unser Vers. Offenbarung 1. Ja, genau, Gemeinde, WhatsApp. Gemeindegruppe. Gruppe, Gemeinde, Nachkunftserwartung. Kapitel 1, Vers 7. Siehe, er kommt mit den Wolken. Und jetzt wissen wir, warum, was mit diesen Wolken bedeutet, oder? Er kommt mit den Wolken. Und jedes Auge wird ihn. Welche Augen werden ihn sehen? Nur die halt da auf dem Berg sind, die in Jerusalem sind. Es gab eine riesen Auswanderungswelle. Meine Klassenkameraden sind auf einmal weg gewesen. Mein Vater hat das Eisenwagengeschäft verkauft. Warum? Weil sie nach Israel gegangen sind, weil sie gewartet haben, in 2000 wird Jesus dann kommen und dann wollen sie auch wirklich dabei sein, weil sonst verpassen sie es. 15 Jahre später kehren sie wieder zurück. Herrlich. Jedes Auge. Ja, wenn jedes Auge, das heißt wirklich jedes, er wird kommen als König über die ganze Welt. Die ganze Welt wird das sehen. Es ist nicht an einen Ort gebunden. Wenn der König der Könige kommt in seiner Herrlichkeit, wird es keinen geben, der es verschläft. Der sagt morgens, hups, irgendwas ist da scheinbar passiert, aber ich habe es verpennt. Selbst wenn du schläfst, glaub mir, da wirst du nicht mehr schlafen. Zwei Dinge werden passieren. Wenn Jesus kommt, wird das jeder mitkriegen, gläubig wie ungläubig. Die Gläubigen werden entrückt zu ihm, die Ungläubigen werden ins Gericht kommen. Gibt's, das war's. Und das war's danach. Es wird absolut sichtbar sein. Matthäus 24, schlag mit mir kurz noch auf. Matthäus 24. Ich hoffe, dass wenn ihr die Evangelien lest, die Wolken jetzt überall aufleuchten. Weil die tauchen immer wieder auf. Ich zeige euch. Darf ich euch ein paar Stellen zeigen? Matthäus 24, ab Vers 29. Lesen wir ab Vers 27 schon. Denn wie der Blitz ausfährt von Ost und bis nach Westen leuchtet, so wird die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Was meint Jesus damit? Es wird nicht blitzen, so in dem Sinne. Das heißt, es wird sichtbar sein. Habt ihr auch so gewaltige Blitze gehabt bei uns? Also da kann ich sagen, oh, das habe ich, was ist jetzt gerade? Fotografiert jemand oder so? So, das ist sichtbar. Es ist sichtbar, das meint Jesus. Und dann sagt, wo der Ass ist, da werden sich die Adler versammeln, also die Geier. Was meint er damit? Das ist genau das Gleiche, nur in einem anderen Bild. Woher weiß man, dass da hinter diesem Berg ein Kadaver liegt? Weil man oben die Geier die Runden drehen sieht. Sieht man die Geier? Weiß man, da gibt es ein Kadaver. Es ist sichtbar, was Jesus damit sagt. Es ist ein Bild. Es wird absolut sichtbar. Du musst nicht raten. Warum? Weil er sagt, es werden viele kommen und sagen, hier ist der Christus, da ist der Christus. Er ist schon gekommen und es ist heimlich geschehen. Die Zeugen Jehovas, die haben ein Datum, wo Jesus gekommen ist, die 144.000 geholt hat. Er ist schon gekommen nach ihrer Lehre. Heimlich. Jesus sagt, sichtbar, Freunde, ihr müsst nicht spekulieren und ihr müsst nicht auf solche Lehren hören. Lasst euch nicht verführen, denn wenn ich komme, wirst du es wissen. Wirst du es wissen. Warum? Vers 29. Denn wenn das du verschläfst, mein Freund, dann hast du einen tiefen Schlaf, warst sehr müde. Aber gleich nach der Bedrängnis jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond seinen Schein nicht mehr geben. Und die Sterne werden vom Himmel fallen und du schläfst. Und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen. Und jetzt wissen wir, welches Zeichen, gell? Ah, die Herrlichkeit, die Wolken des Himmels, das ist das Zeichen. Weil die Engel haben es gesagt, wenn ihr das seht, dann kommt Jesus. Und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes, haben wir nicht das gerade in der Offenbarung gelesen? Dann werden wehklagen alle Stämme des Landes und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels. Mit großer Macht und Herrlichkeit. Da sind die Wolken. Das ist seine Macht und das ist seine Herrlichkeit. Das ist seine Herrschaft. Er wird in seiner Herrschaft kommen. Und jedes Knie wird sich ihm beugen. Die Frage ist nur, ob freiwillig oder nicht. Aber sie werden sich beugen. Denn niemand wird vor dieser Herrlichkeit stehen bleiben, wenn sie kommt. Und er wird seinen Engel aussenden mit starken Posaunenschall. Und sie werden die Auserwählten versammeln von den vier Winden her, von den einem Ende des Himmels bis zu Ende. Das heißt, von der ganzen Erde. Weil sein Reich besteht und seine Jünger sind auf der ganzen Erde. Matthäus 26 noch. Matthäus 26, Vers 64. Jesus vor dem Hohen Rat. Vers 64. Du hast gesagt, die fragen: Bist du der Christus? Bist du Sohn Gottes? Bist du der König? Bist du der Messias? Und Jesus sagt ihnen: Jesus spricht, du hast es gesagt. Du hast es selber gesagt. Du hast es gesagt, doch ich sage euch, von nun an werdet ihr den Sohn des Menschen sitzen zu Rechten der Macht und kommen auf den Wolken des Himmels. Von wann? Von nun an. Was bedeutet das? Von jetzt, wenn ich jetzt sterbe, auferstehe und mich hinsetze, von dann werdet ihr sehen, meine Macht, meine Herrschaft. Jetzt kannst du mich noch schlagen, jetzt kannst du mich noch töten. Wenn ich aufgestanden bin, überlegt euch mal, wisst ihr, wer ich bin? Wisst ihr, wen ich gleich töten werde? Den König der Könige, den Herrn aller Herren. Aber ich werde nicht tot bleiben. Ich werde auferstehen. Ich werde mich auf den Thron setzen. Wenn die das verstanden hätten, dann hätten sie so mit den Klingen gewackelt. Aber sie haben ihn nicht erkannt. Das ist das Zeugnis. Was will ich damit sagen? Was hat es mit diesen Wolken auf sich? Das ist ein Ausdruck, Jesus wird sichtbar kommen. Es ist ziemlich einfach. Jesus ist das erste Mal gekommen, als Baby, Weihnachten. Er kam, um für dich und für mich zu sterben. Er kam, um die Erlösung der Gemeinde zu vollbringen. Und dann ist er hingegangen und hat sich auf den Thron gesetzt, bis er alle Feinde unter seine Füße bringt. Denn er muss herrschen inmitten seiner Feinde, sagt der Psalmist. Nicht nachdem er die Feinde weg ist, dann beginnt seine Herrschaft. Sondern er muss herrschen inmitten seiner Feinde. Das ist das Reich, das ist die Herrschaft, dass Jesus alle Feinde unter seine Füße gebracht hat. Und wenn er es fertig gemacht hat, wisst ihr, was dann passiert? Darf ich euch noch eine Bibel stellen? Dann ist echt Schluss. Noch eine. Nur noch eine. 1. Korinther 15. Damit höre ich wirklich auf. 1. Korinther 15. Ich lese ab Vers 23. Hier geht es um diese Auferstehung. Hier geht es um das Kommen Jesu. Und das heißt Folgendes. Jeder aber in seiner eigenen Ordnung, das heißt die Auferstehung, zuerst Christus, das ist klar, sodann die, welche Christus gehören. Wer sind das? Die Gläubigen. Wer sind das? Wir, die Gemeinde. Halleluja. Sehr gut. Wir, bei seiner Ankunft, jetzt wissen wir, wann aber die Ankunft stattfindet. Was wird da passieren? Wolke des Himmels und all das, was wir gerade gelernt haben. Dann, wenn Jesus kommt, dann werden wir auferstehen. Und dann das, was steht bei euch in der Bibel? Vers 23. Und dann das Ende. Was kommt dann nicht? Noch eine Zeit. Noch eine Frist, noch eine Spanne, sonst irgendwas. Dann das Ende. Und was ist das Ende? Jetzt wird uns das Ende beschrieben. Wenn er das Reich, wer ist er? Jesus. Wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt. Ja, aber dann kriegt er doch erst das Reich. Nein. Dann ist das Reich fertig. Dann wird er es dem Vater geben. Er sagt, Papa, hab alle Feinde unter die Füße gebracht. Jetzt ist es deins. Geschafft. Vollbracht. Oh, danke, Sohn. Denn bis wenn er alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht weggetan hat, wer weggetan hat? Jesus. Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Jesus muss herrschen, bis. Jesus wird nicht herrschen, erst dann. Ich hoffe, ihr spürt, worauf ich hinaus will. Es ist nicht so, jetzt sitzt ihr jetzt im Himmel und wartet. Jetzt mindestens 2000 Jahre. Er wartet halt, bis er endlich das Reich kriegt, bis er auf die Erde kommen kann und ein Reich aufrichten kann und herrschen kann. Er ist der Fürst, der Könige der Erde. Er herrscht jetzt. Wann hat diese Herrschaft angefangen? Himmelfahrt. Und er herrscht so lange, bis er den letzten Feind vernichtet hat. Was ist der letzte Feind? Der Tod. Und wann wird der Tod aufhören? Wenn er wieder kommt. Und die Vergänglichkeit das Unvergängliche anziehen wird. Dann ist vorbei. Danach gibt es nicht nochmal ein Erde, irdisch. Dann kommt ein neuer Himmel, eine neue Erde. Dann kommt Ewigkeit in Herrlichkeit. So, Jesus ist das erste Mal gekommen, um die Erlösung zu vollbringen. Wenn er, um das zu starten, um es zu gründen, um es zu beginnen. Und wenn das zweite Mal kommt, wisst ihr, was dann passiert? Dann ist fertig. Ist das gut? Ist das kompliziert? Ein bisschen. Ich habe gedacht, ich gebe mir Mühe, es so einfach wie möglich zu machen. Wir glauben an zwei Wiederkunft, also an zwei kommen Jesu. Das erste ist schon geschehen, an zweite, er wird kommen. Und wenn er kommen wird, ist es dann fertig. Ist das kompliziert? Eigentlich nicht. Ein Zweiteiler. So, was ist unsere Hoffnung? Jesus, komm bald. Maranatha. Komm bald, Jesus. Das ist unsere Erwartung. Warum? Er kommt und dann war es das. Nur nebenbei. Ich habe keine Lust, nochmal 1000 Jahre zu drehen dann. Aber das ist meine persönliche Ansicht. Aber das muss ich auch nicht. Weil wenn er kommt, Ende Gelände. Ultimus. Wolken des Himmels. So, jetzt keine Sorge, auch bei solchen Wolken. Jesus kommt, dann wissen wir Bescheid. Ja, ihr kriegt es alle mit mir zusammen. Und ich freue mich. Ich würde gerne noch beten und dir vom Herzen Danke sagen für dein Wort, vom Herzen Danke sagen für die Zusage, vom Herzen Danke sagen für deinen Sieg und für deine Herrschaft. Und dass wir Anteil haben daran, dass dieser König der Welt mein und unser Herr ist, Erlöser, der uns liebt, der uns begnadigt hat, der sich für uns verwendet, der uns ans Ziel bringt. Das ist so gut. Wir haben dich. Und wenn wir dich haben, wer kann gegen uns sein? Ich bitte dich, diesen Glauben in die Herzen meiner Geschwister festzulegen, sie zu gründen und uns darauf auszurichten, in all dem, was uns im Alltag widerfährt. Ich weiß um Schicksalsschläge, ich weiß um die Krankheiten, ich weiß um die Leiden, ich weiß um die Probleme. Herr, richte in diesen Dingen unseren Blick auf dich, auf den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Warum? Weil du mächtig bist, weil du es kannst. Du bist der Herr der Herren. Ich preise dich darüber.